Spots 3000 Podcast. Immer am Donnerstag.
Und ich weiss nicht, du draussen, wo mir jetzt vielleicht gerade zulässt, weisst du, was du bei dir im Kühlschrank hast? Also wenn du gerade daheim bist, dann mach doch einmal auf die Kühlschrank und schau sie mal an und ich hoffe dir, dass du so ein paar Sachen drin hast. Und jetzt nimmst jedes dritte Ding aus dem Kühlschrank, ganz random, und schmeißt es einfach weg. Einfach so. Und das wäre etwa der Food Waste, den wir in der Schweiz haben. Ein Drittel der Nahrungsmittel geht zwischen einem Anbau auf dem Acker bis zum Teller daheim einfach verloren. Das heisst, 330 Kilo Food Waste produziert ein Mensch pro Jahr in der Schweiz. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie die Nahrungsmittel. Jemand, der sich so dagegen gewehrt hat und das zu einer ziemlich erfolgreichen Geschäftsidee umgewandelt hat, ist der Pierre-Yves Bernasconi. Er ist der Mitbegründer von Foodu und sitzt mir hier gegenüber im Potz 3000 Rabenstudio. Sali, Pierre-Yves.
Sali zusammen.
Merci, bist du gekommen. Eben den Kühlschrank aufmachen. Ich habe den heute Morgen bei mir daheim aufgemacht und habe so einen halben Kopfsalat, wo hure schlaff aussieht, habe ich irgendwo gefunden. Ein Zugetti habe ich gefunden, ein Schweinswürstchen und ganze Haufen Reste Reis, also schon gekochten Reis. Und habe jetzt keinen Plan, was ich jetzt mit dem machen soll. Hättest du eine Idee?
Ja, also der Salat, der ein bisschen schlampig ist, den kannst du ganz sicher mal ein bisschen in kaltes Wasser einlegen. Dann werden die Blätter wieder ein bisschen knackiger. Und mit dem Reis und Zucchetti, also ich würde Zucchetti anbräteln, vielleicht noch Zwiebeln rein, dann den Reis dazugeben. Kannst vielleicht noch einen Schlüssel Kokosmilch geben oder ein bisschen Rahm, das passt gut. Und halt die Schweinswürstchen separat anbräteln. Ich glaube, das gäbe eine gute Nacht.
Das wäre so ein bisschen Fried Rice, oder?
Ja, genau.
Ja, super, cool. Merci vielmals. Wir haben es da vorher gehört, so in meiner Einleitung, oder? 300, ich kann es fast nicht anders sagen, 300 fucking 30 Kilo.
Ja, ist krass.
Food Waste. Was ist denn das häufigste Nahrungsmittel, das aus dem Privathaushalt geschmissen wird? Weißt du das gerade zufälligerweise?
So viel es mir ist, ist das Brot. Brot ist ein ganz grosser Teil, der entsorgt wird. Und dann Früchte und Gemüse.
Okay, aber Brot, das halt hart ist, kann man ja so viele Sachen machen. Paniermehl.
Könnte man ja.
Crouton.
Ja.
Und man gibt es schon von der Aren unten.
Ja, könnte man auch, aber es kommt leider so wirklich oft vor, dass die Leute näher das Brot entsorgen. Ja.
Also richtig in den Köder schmeissen?
Ja.
Was ist das häufigste Nahrungsmittel, das aus den Restaurants in den Köder geschmissen wird?
Ich glaube, in den Restaurants kommt ein bisschen darauf ab, was sie spezialisiert sind. Aber dort wird schon darauf geschaut, dass so wenig wie möglich entsorgt wird. Aber das Schlimmste ist eigentlich, wenn Banketts oder Buffet. Dort muss natürlich bis zum Schluss muss schön garniert sein, muss von allem haben. Es kann ja nicht sein, dass, wenn jetzt jemand etwas später kommt, dass von diesem oder eins etwas fehlt. Das ist natürlich schlimm. Was am meisten darauf geachtet wird, sind natürlich auf die Produkte, die ein bisschen teurer sind, sei es Fleisch und Fisch. Dort wird schon darauf geschaut, dass man es weniger entsorgt, aber es ist immer noch zu viel.
Was kommt aus den Läden in Köder am häufigsten? Auch Früchte, Gemüse?
Also frische Produkte sind natürlich am schwierigsten zum behalten oder etwas daraus machen. Und dort sind natürlich Früchte und Gemüse ist ja, gehört zu den meisten Produkten. Ja.
Und dann gibt es Sachen, das verstand ich wie nicht, die direkt vom Acker geschmissen wird. Obwohl es noch essbar wäre.
Ja, das ist sehr schwierig, weil jetzt auf dem Acker ist natürlich auch saisonal bedingt. Oder? Das Jahr haben wir jetzt sehr warm gehabt. Jetzt als Beispiel die Rüebli, die suchen Wasser, die wachsen dann sehr lang und dünn. Und dann entspricht es zum Teil nicht ganz der Qualität, die man will. Es gibt andere Saisonen, wo es sehr viel regnet, wo es dafür dann ganze Felder überschwemmt.
Ja.
Und für eine Garantie, dass der Landwirt eine gewisse Menge kann abgeben kann, werden zum Teil halt einfach so ein bisschen wie Reservefelder angebaut, damit du sicher bist, dass du die Ware kannst abgeben kannst. Also das ist schon, es ist halt schwierig, weil dort ist wirklich halt an der Saison, an der Witterung ist man ausgeliefert.
Das ist mir schon klar. Also dann tun die Landwirtschaftsbetriebe tun wie so noch ein Extrafeld bewirtschaften, setzen, was weiß ich, Rüebli.
Das kann vorkommen.
In der Hoffnung, und dann haben sie zu viel.
Ja, weil du weisst halt eben nicht, wie das Wetter wird sein, oder? Wenn es jetzt alles verschifft, dann kann sein, dass drei Felder fehlen und du hast abgemacht, dass du, sag jetzt mal, vier Felder abgeben. Und dann fehlt dir irgendwie vielleicht das Feld, oder? Wo du jetzt nicht kannst abgeben, wo du gesagt hast, mal, das gebe ich ab, das tue ich abliefern. Und dort gibt es dann auch manchmal Probleme, dass der Kontingent, also gewisse Anzahl vorgibst, was du ablieferst. Und wenn du die Menge nicht hast, kann es zum Teil vorkommen, dass du dann noch Konventionalstrafe bekommst, wo du dann noch etwas zahlen musst, weil das, was einverbart worden ist, nicht bekommst.
Also das tut der Landwirtschaftsbetrieb, muss dann die Busse der Abnehmerin zahlen? Also Migros, Coop, Lidl, wer auch immer?
Nein, das sind meistens nicht. Das ist jetzt ein Beispiel, das ich mitbekommen habe, wo sie Sauerkabis machen. Das ist im Ende Jahr, sind Sauerkabisköpfe auch 500 Gramm schwerer geworden als im Schnitt. Die hat dann etwa 20 Tonnen übrig gehabt. Sie hat es ihrem Cousin nicht dürfen abgeben, weil er in einer anderen Genossenschaft ist, wo es eben sonst auch konventionell Straf gibt. Und sie hat eben auch erzählt gehabt, wenn ich jetzt da weniger hätte, weil es zu viel geregnet hat oder die Sauerkabis zu wenig gut wären gewachsen, dann hätte ja müssen konventionell Straf zahlen an die Genossenschaft, die das abnimmt.
Also, wenn ich das nochmal schnell zusammenfassen darf, wenn ich zu wenig Rüebli produziere, wie ich abgemacht habe, dann zahle ich einen Buss.
Kass, ja.
Oder kann ich eine Konventionalstrafe zahlen, meiner Genossenschaft, meiner Geschäftspartnerin, Mikrokop, wem auch immer. Und darum tue ich extra ein bisschen genug anbauen, damit ich das sicher erfüllen kann. Und wenn ich dann zu viel habe, mache ich Food Waste.
Ja. Ja.
Oh. Okay.
Das wird halt auch eingerechnet. Zum Teil wird halt auch gesagt, okay, das Rüebli, das ich auf dem Acker lasse, gibt dann wieder Dünger. Das ist zwar nicht ideal, aber ist ein luxuriöser Dünger, aber besser bleibt es auf dem Feld, als desto später in der Nahrungskette, also desto mehr das Rüebli verarbeitet wird. Wenn es jetzt ein Endkonsument entsorgt, ist es natürlich dann auch viel schlimmer.
Und zu dem kommen wir nachher gerade. Also, was kann ich als ganz normale Konsumentin, Bürgerin mit einer vierköpfigen Familie, was kann ich gegen Food Waste machen? Ganz konkret.
Also, hast du einen Tipp? Ja, wir haben vorher schon gute Beispiele bekommen. Sicher mal eine Einkaufsliste machen. Ich mache mir immer eine Einkaufsliste, weil ich manchmal nicht weiss, was ich im Kühlschrank habe. Und falle ich dann nicht in diesen Fallen rein, sage ich jetzt mal, wo man den Läden hat, oder grosse Aktion, 3 für 2, oder halben Preis und so. Gefährlich ist schon, wenn man hungrig ist, jetzt am Feierabend noch kurz schnell etwas einkaufen, und am Schluss hast du halt einfach Sachen, die Einkaufstüte, die dann nicht daheim denkst, ja, eigentlich brauche ich das nicht. Und was sicher auch gut ist, wenn man so ein bisschen auf die Saison schaut, auf die Regionalität. Das macht auch sehr viel aus, kurze Transportwege. Oder auch, wenn man selber kocht, ist natürlich auch etwas sehr Gutes, weil die verarbeitende Industrie, da wird ja schon sehr viel bei der Produktion entsorgt, ist einer der grössten Verschwender. Also wenn man jetzt selber, sage jetzt mal, die Heime Pizza macht, ist sicher besser, als wenn man fertige Pizza kauft, als Beispiel, oder?
Ja. Also, weißt du, 3 für 2 Teigwaren, das ist doch gäbig.
Ja, als Familie schon vierköpfig, aber wenn jetzt vielleicht nicht, ja, Teigwaren ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel, was
also,
ein schwierig ist.
Also, trocknete Teigwaren, nicht frische.
Genau, trocknete Teigwaren haben ja sehr lang. Dort ist vielleicht nicht so das Problem. Aber jetzt Joghurt.
Ja.
Oder wenn bei Grillsaison, siehst du immer die Fleischberge, wo sie Aktionen machen, irgendwie 5 Bratwürste oder Zahlnummer 3 oder was auch immer, ist zum Teil, wenn man eine grosse Familie ist, kann das gut gehen, aber... Ja, meistens fällt man halt rein und man sagt, ich profitiere, ich zahle weniger, aber wenn ich es am Schluss entsorge, ist erstens mal also sehr, sehr doof, Lebensmittel zu entsorgen, und zweitens kostet es dann ja mehr.
Du hast vorher schon ein bisschen angetönt, dass es ein Rüebli, das vom Acker quasi im Acker bleibt und dann einfach verrottet und zum luxuriösen Dünger wird, sei fast schon ein bisschen weniger schlimm, als wenn ich daheim ein spanisches Rüebli, den ich im Kühlschrank vergessen habe, und du es dann bei mir daheim in Kompost entsorgen. Wieso ist jetzt das viel, viel schlimmer?
Das ist viel schlimmer, weil vielleicht das Rüebli, das aus Spanien kommt, die sagen dann immer, es ist das Topmodel, oder? Es sieht perfekt aus, hat keinen Makel, ist einwandfrei. Das wird in Spanien produziert, das wird geerntet, das wird transportiert, das wird gewaschen. Hier wird es wieder vielleicht gelagert in Kühlräumen, damit die Lebensdauer vom Rüebli länger bleibt. Dann wird es im Detailhandel aufgebracht, dort wird es wieder hergestellt, dann geht man vielleicht mit dem Auto einkaufen, nimmt es heim, tut es das Rüebli in den Kühlschrank und im Kühlschrank bleibt es liegen und dann entsorgt es. Also der Weg, wo das Rüebli gemacht wird, bis entsorgt wird, hat einfach viel mehr CO2 verbraucht, also Transportwege und so weiter. Also das ist echt viel schlimmer.
Also das regionale Rüebli, das ich jetzt halt aus Versehen habe vergessen.
Ist auch nicht ideal, aber ist sicher besser als das aus Spanien, genau.
Ja. Wir haben es vorher in der ersten Stunde, Dan und ich, haben wir es davon gehabt mit diesen Joghurt, oder? Ich riss die, solange der Deckel flach ist, weil ich mich nicht so an das Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist ein riesenlanges Wort, so halte, sondern eher so ein bisschen mehr meiner Nase und meinen Augen traue. Du hast mir vorhin, vor dem Interview, hier einen Zettel in die Hand gedruckt, das heisst Genuss ohne Risiko. Welche Lebensmittel kann ich auch nach dem Ablauf vom Datum sicher geniessen? Also ohne Lebensmittelvergiftung. Und ich bin fast auf dem Stuhl gefallen. Plus 360 Tage, also ein Jahr länger, als dass es draufsteht, kann ich Sachen noch essen. Das sind Teigwaren, wir haben es vorher gesehen. Hast jetzt du das für mich hier fürs Rabe schnell zusammengestellt, die Liste, oder woher hast du die?
Nein, also das ist sicher nicht. Das ist vom ZAF, der Claudio Beretta, der ist auf dem Bereich.
Also ZAF ist
die Uni in Zürich.
Ja.
Und der hat das zusammengestellt mit einem Team, die haben lange Tests gemacht, Recherchen gemacht, die haben zum Teil ins Labor geschickt. Und das ist also wirklich jetzt auch vom Bund angenommen worden, wo vorher ist sehr schwierig gewesen, Lebensmittelempfehlungen zu geben, wie lange kann man noch Lebensmittel behalten, wo zumindest Haltbarkeit oder das Ablaufdatum drin ist. Und das ist jetzt wirklich eine Liste, die offiziell ist, das findet ihr auf dem Internet problemlos. Und das ist wirklich kein Risiko, das ist geprüft, das ist getestet.
Die ganzen Haltbarkeitsdaten, also eben, ich weiss von einer Lebensmitteltechnologin, wo man das hat erzählt, das gleiche Joghurt aus der gleichen Fabrik, aus der gleichen Serie, wo nach Deutschland geht, hat nach diesem Datum zwei Wochen länger als das Joghurt, wo nachher in die Schweiz geht. Also dann ist doch das irgendein, was ist das? Ist das irgendein Gesetzesding? Ist das Marketing? Ist das Bescheissen? Was läuft da?
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gesetzlich ist. Mindesthaltbarkeitsdaten werden halt immer so gesetzt, man probiert, das Datum zu haben, wo sicher ist. Man weiss halt auch nicht, was der Konsument mit dem Joghurt macht. Oder, ich sage jetzt mal Worst Case. Es ist warm, man geht noch in die Body oder man geht noch in die Aare betteln. Man lässt das Joghurt in die Einkaufstasche, man nimmt noch ein Bier mit einem Kollegen, geht noch eine Pizza essen, dann tut man die Einkaufstasche vielleicht den Rest am Abend mehr auf den Kühlschrank. Ist vielleicht ein bisschen gefährlicher, als wenn ich einkaufen gehe, tue das direkt in den Kühlschrank. Oder? Das sind so Faktoren, die halt schwierig sind, genau zu wissen. Aber warum das jetzt Deutschland zwei Wochen länger hat als in der Schweiz, also das ist mir also ehrlich gesagt auch sehr rätselhaft.
Gut, da haben wir jetzt gerade keine verlässlichen Fakten, um da dagegen zu halten. Aber die ganze Haltbarkeitsgeschichte, das ist ja irgendwie eine Gesetzesgebung, also ist es politisch. Und wenn ich jetzt sehe, was wir da für eine Anstrengung, für einen Aufwand betreiben, um Food safe machen, dann liegt doch irgendwo noch etwas im Ursprung, ja im Argen, also mit dieser ganzen Gesetzesgebung, dass die Gross- und Detailhändler gezwungen sind, Kilo und Tonnen Nahrungsmittel fortzuschiessen.
Ja, also...
Was kann Politik machen?
Das MHD, muss man vielleicht sagen, dass sie wird...
Also MHD ist Mindesthaltbarkeitsdatum.
Also da reden wir jetzt nicht von Fleisch und solchen Sachen, dort ist es sicherlich gesetzlich gegeben, aber wir sind auch Produzenten bei Fudu und wir machen auch Produkte. Und wir schicken die Produkte ins Labor rein. Und wir entscheiden, ist das Produkt nach einem Jahr, nach zwei Jahren, ist das noch gut. Also wenn die Laborwerte zurückkommen und die Einwand frei sind, dann können wir sagen, okay, wir sind sicher, das Produkt können wir noch so viel lang geben. Jetzt haben wir Tests mit unserer Bouillon gemacht. Nach 21 Monaten war die Einwand frei gewesen, ungekühlt und schon geöffnet. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage als Produzent.
Wie viel Konservierungsmittel haben wir drin da?
Null. Einfach Salz. Es wird eingesalzen. Das Salz ist sehr ein gutes Konservierungsmittel. Und dann fragen wir uns dann, ja, macht Sinn, nach 21 Monaten das noch länger für ein 220 Gramm schweres Töpfchen noch länger zu testen lassen? Also im Normalfall ist das weg, also ist das in dieser Zeit konsumiert. Und ich glaube, bei der Politik müsste man mehr schauen, was kann man machen, dass das Lebensmittel allgemein nicht entsorgt wird. Dass man Wege findet, für Zweiklassewaren etwas daraus machen. Aber das MHD selber, das tut eigentlich der Produzent sozusagen wie festlegen. Das ist nicht das Gesetz.
Mhm. Okay. Gut, also die Welt retten und die Lösung haben wir gerade heute noch nicht parat.
Leider nicht.
Pierre-Yves Bernasconi. Aber ich weiss, du musst nachher weiterarbeiten. Genau. Weil ihr von Fudu sind Teil von einer grossen Community, wo morgen oben etwas ganz Geiles auftischt. Nämlich das Food Safe Bankett auf dem Bahnhofsplatz, genau. So im Dunstkreis von der Heiliggeistkirche. Weißt du schon, was es morgen gibt? Darfst du das verraten?
Ja, ich weiss natürlich schon, was es morgen gibt. Da sind wir schon lange am Vorbereiten. Das ist natürlich ein längerer Prozess. Wir haben zum Beispiel Maiskölben, wo halt, ja, Zweiklassware ist, wo wir nicht geben können, wo wir werden abgeben. Wir haben tomatiertes Gemüse, Zucchetti, die zu gross sind, Lauch. Es gibt x Gründe, also da könnt ihr wirklich noch lange drüber diskutieren. Es gibt, Rüblisuppe. Und wir haben dann auch noch als Dessert Zwetschgen, wo mit Rotwein eigentlich, eingekocht sind.
Wow. Also.
Und diverse Salate. Also, und alles aus Zweiklassware oder gerettetes Gemüse.
Das, was die noch gerettet haben, jetzt am Dienstag, oder wenn sind ihr das Zeugs geholt?
Gewisse Sachen haben wir schon länger, zum Beispiel Tomaten, tomatierte Gemüse haben wir schon vorher können vorbereiten. Heute hat Mirko noch Zwetschgen gemacht, eingelegt im Rotwein, Suppe gemacht, also ja, das ist, wie gesagt, wir können nicht alles an einem Tag produzieren, ist zu viel. Wir rechnen etwa 2000 Personen, wir haben 1,2 Tonnen Lebensmittel, die wir werden eigentlich dort verschenken. Also alle, die kommen wollen, können gratis essen ab der 5 Uhr. Sind herzlich willkommen.
Ist Apéro auf dem Bahnhofsplatz,
genau.
Gratis und Franco und nicht von irgendjemandem gekocht, sondern das sind gelehrte und zum Teil prämierte und ausgezeichnete Köchinnen und Köche.
Genau, ja.
Du bist auch mit dabei.
Ich bin auch dabei, ja.
Ja. Danke vielmals.
Ich danke
Pierre-Yves Bernusconi von Fudu und morgen nochmal, wie gesagt, das Food Safe Bankett auf dem Bahnhofsplatz im Dunstkreis vor der Heiliggeistkirche. Ab 5 Uhr habe ich gesehen auf dem Plakat. Circa
5 Uhr, genau, kann man essen. Ja.
Genau. Potz 3000 Podcast. Immer am Donnerstag.